Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast aus der Kooperationsreihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. In dieser Folge sprechen wir mit Professor Rainer Chivas über das Thema Schluckstörungen bei geriatrischen Patientinnen und Patienten. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Heute hört ihr eine weitere Podcast-Episode aus der Reihe mit der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie. Und heute darf ich sprechen mit Professor Rainer Chivas. Und Professor Chivas ist Facharzt für Neurologie, Chefarzt einer Neurologie in Osnabrück, einer großen Klinik, und zusätzlich auch noch Experte im Bereich der Dysphagie. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Professor Chivas, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
Ja, lieber Herr Grun, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich bin sehr gern dabei, freue mich auf unser Gespräch.
Ich habe es gerade schon gesagt, jetzt wird es ein Heimspiel für Sie sozusagen. Sie sind sehr viel unterwegs im Bereich Dysphagie. Unsere Hörerinnen und Hörer sind allerdings mit dem Thema Dysphagie und vielleicht auch mit der entsprechenden Diagnostik, die es dazu gibt, nicht so im Kontakt, wie Sie das sind. Ich würde gerne als allererstes auf die FES zu sprechen kommen, weil ich das Gefühl habe, das ist ein zentrales Thema. Haben Sie Lust, mal so ein bisschen was zu erzählen? Wofür stehen diese vier Buchstaben? Und was ist das für eine Diagnostik? Und warum denken Sie, dass diese Form der Diagnostik so eine Schlüsselfigur hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und die spielt mir tatsächlich absolut in die Karten. Ich selber beschäftige mich seit Anfang dieses Jahrtausends mit dem Thema Dysphagie und habe auch direkt zu Anfang schon diese Technik erlernt. Ich weiß, dass ich, glaube ich, 2003 zusammen mit meinem damaligen Oberarzt, das war der Dr. Lüdemann, ein Equipment gekauft habe. Ja, worum geht's da jetzt? Also, FES steht für flexible endoskopische Evaluation des Schluckaktes. Das ist eine von drei Goldstandarduntersuchungen des Schluckens. Bei der endoskopischen Schluckuntersuchung, wie man es auch kurz nennen kann, geht eben der Untersucher, die Untersucherin mit einem dünnen Laryngoskop durch die Nase in den Rachen des Patienten und schaut dort dann eben auf die Kreuzungsstelle von Atemweg und Speiseweg. Der Speisebolus soll in die Speiseröhre und nicht in die Luftröhre. Wenn er in die Luftröhre gelangt, dann nennt man das Aspiration, eben ein kritisches Ereignis, was eben mit Komplikationen einhergeht. Aber, und das ist das Faszinierende an der FES, man kann eben neben der Einschränkung der Sicherheit des Schluckens auch viele andere Dinge damit beurteilen. Man kann zum anderen eben auch schauen, wie gut funktioniert der Schluck ab im Hinblick auf die Effizienz. Also wenn ich einen Bolus gebe, wie viel von dem Bolus kriegt der Patient, die Patientin in die Speiseröhre transportiert. Und ich kann auch anhand von bestimmten pathologischen Veränderungen, von Auffälligkeiten, die es dann beim Schluck zu beobachten gibt, kann ich auch mögliche Grunderkrankungen zumindest differenzialdiagnostisch in Erwägung ziehen. Also es gibt bestimmte, also Lokalisation von Resten, die nach dem Schlucken im Rachen verbleiben, die sprechen dann eben dafür, dass zum Beispiel die Kraft der Zunge nachgelassen hat. Und dann kann man wiederum überlegen, Mensch, was für Krankheiten führen dazu, dass die Zunge des Patienten schwach wird. Und vieles mehr. Ein weiterer Vorteil der FES ist auch tatsächlich, dass man die Sensibilität im Rachen direkt beobachten und beurteilen kann, was mit anderen Verfahren tatsächlich nicht so gut geht. Insgesamt ist das tatsächlich ein Verfahren für die bettseitige Untersuchung. Ich fahre mit dem Gerät zu dem Patienten, kann ihn einfach nahezu nebenwirkungsfrei untersuchen und habe so einen wunderbaren Überblick am Ende über Schlucksicherheit, Schluckeffizienz und auch therapeutische Manöver, die dem Patienten vielleicht helfen, das Schlucken besser hinzubekommen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist das eigentlich die wichtigste Form der Untersuchung, die wir zur Verfügung haben, wenn wir über die Abklärung von Schluckstörungen sprechen. Ist das so richtig?
Also ich würde sagen, weil wir insgesamt 3 Goldstandard-Untersuchungen zur Verfügung haben, neben der endoskopischen Schluckuntersuchung auch die Röntgenkinematographie oder videofluoroskopische Schluckuntersuchung, bei der eben ein Röntgenfilm mit einer hohen Bildauflösung im lateralen, also im seitlichen Strahlengang und im Strahlengang von vorn nach hinten im anterior-posterioren Strahlengang angefertigt wird und auch die hochauflösende Manometrie. Also insgesamt haben wir 3 verschiedene Verfahren. Die sind alle wichtig und mit allen kann man bestimmte Fragestellungen beantworten. Und jedes Team nutzt je nach Verfügbarkeit auch die Verfahren im unterschiedlichen Algorithmus. Was ich glaube, für viele Neurologinnen und Neurologen und Geriaterinnen und Geriater als, glaube ich, ganz gangbar herausgestellt hat, ist, dass der erste Schritt tatsächlich die endoskopische Schnittuntersuchung ist und basierend auf den Befunden dort wird dann entschieden, ob ich und wenn ja welche weiteren Goldstandardverfahren hier noch zum Einsatz kommen müssen. Es gibt natürlich auch Kliniken, die haben die Manometrie als am besten verfügbare Untersuchung und haben vor allem Patienten mit ösophagealen Schluckstörungen, also bei dem der Bolus nicht gut durch die Speiseröhre rutscht. Und die fangen dann häufig mit einer Ösophagogastroskopie und dann mit der Manometrie an. Es hängt also ein bisschen von der Verfügbarkeit der Untersuchung und von der Patientenklientel ab, in welcher Reihenfolge welche Diagnostik genutzt wird.
Wie ist das denn mit der Verfügbarkeit so generell aus Ihrer Erfahrung mit diesen Untersuchungsmethoden? Ist das was man an jeder, sage ich mal, neurologisch fokussierten Klinik finden kann mittlerweile, oder?
Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage, die immer darauf abzielt, naja, in der Theorie kann man sich immer alles wünschen, aber wie sieht es denn dann auf dem Platz aus? Also was wird denn wirklich gespielt im wirklichen Leben? Da kann man tatsächlich sagen, dass dank der Initiative der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie, die ja zusammen ein Ausbildungsprogramm in der endoskopischen Dysphagie-Diagnostik betreiben, inzwischen die endoskopische Schluckuntersuchung in ganz vielen neurologischen, geriatrischen, aber auch anderen Kliniken verfügbar ist. Das ist wirklich ein wirklich ganz, ganz drastischer Wandel, den wir dort in den letzten 10 bis 20 Jahren gesehen haben. So ist es zum Beispiel so, und da schlägt natürlich jetzt mein Neurologenherz mal wirklich hoch, dass inzwischen die endoskopische Schluckuntersuchung in den Kriterienkatalog für die Zertifizierung von Stroke Units aufgenommen wurde. Es also tatsächlich verlangt wird, dass auf Stroke Units, auf zertifizierten Stroke Units, dass dort diese Diagnostik vorgehalten wird. Das führt halt dann auch dazu, weil Stroke Units sind üblicherweise zertifiziert, dass das Verfahren entsprechend weit verbreitet ist. Sodass ich sagen würde, im Vergleich zu dem, was vor 10, 15, 20 Jahren war, haben wir jetzt in Deutschland eine schon sehr ansehnliche Verbreitung und Zugänglichkeit zu FEES, vor allem für stationär behandelte Patienten. Im ambulanten Setting ist es im Vergleich dazu noch deutlich schwieriger und hier gibt es weiteren Optimierungsbedarf.
Jetzt wollten wir ja heute uns um geriatrisches Patientengut kümmern. Da würde ich gerne mal als Aufschlagsfrage Sie fragen, ob Schluckstörungen aus Ihrer Sicht im Alter ein relevantes Problem sind. Ist das was ich bei der Behandlung von geriatrischen Patienten auf der Rechnung haben muss?
Ja, also da legen Sie den Ball im Prinzip auf den Elfmeterpunkt. Der Torwart ist auch nicht drin und ich muss ihn nur noch reinschieben in das große Tor. Das ist tatsächlich so. Also gerade in der Geriatrie ist die Dysphagie natürlich von weit übergeordneter Bedeutung. Das kann man gar nicht genug betonen. Und das liegt tatsächlich daran, dass bei älteren Patienten, Patientinnen und Patienten 2 Dinge zusammenkommen. Das eine sind altersphysiologische Veränderungen des Schluckaktes. Also etwas, was jedem passiert, wenn er nur alt genug wird. Im Alter ist es beispielsweise so, um jetzt nicht jedes Detail zu nennen, aber einige wichtige Punkte anzusprechen, dass der Schluckreflex etwas später ausgelöst wird als bei jungen Patienten, etwas tiefer im Rachen. Das heißt, der Sicherheitsabstand zum Kehlkopf und zu den Atemwegsstrukturen, der wird verkürzt. Das Schlucken wird etwas gefährlicher, etwas störanfälliger. Zudem ist es so, dass auch die Muskelkraft, Hier ist ja das Stichwort sagt wie, dass auch die Muskelkraft im Alter in, ja, überall im ganzen Körper nachlässt, Muskeln atrophieren und verlieren Funktion. Und das betrifft eben auch die Schluckmuskeln. Schließlich ist auch die Empfindsamkeit, dass die Oberflächensensibilität, die ja über dünne Nervenendigungen vermittelt wird, auch altersabhängig einem gewissen Abbau unterworfen. Sodass wir also im Alter verschiedene Faktoren haben, die zusammenkommen, die das Schlucken tatsächlich weniger effizient und störanfälliger machen. Und das ist jetzt einfach nur altersphysiologisch betrachtet. Dann haben alte Menschen, und deswegen sind sie ja im Krankenhaus, Erkrankungen. Und das sind eben nicht selten auch Erkrankungen, die die Hirnfunktion betreffen. Eben der alte Mensch mit einem Schlaganfall, der alte Mensch mit einem demenziellen Syndrom, mit einer Parkinson-Erkrankung, die für sich selber wiederum ein hohes Risiko für Schluckstörungen mit sich bringen. Schließlich, und das darf man auch nicht unterschätzen, sind auch andere Krankheiten, die den alten Menschen für eine Zeit einfach weniger aktiv sein lassen, schwere Lungenentzündung mit begleitender Bettlägerigkeit, in der Zeit wird weniger gegessen und getrunken, Risikofaktoren dafür, dass eine vorher bestehende leichte Einschränkung der Schluckstörung, also einfach eine primäre Presbyphagie, so würden wir das nennen, dekompensiert und sich zu einer manifesten, klinisch relevanten Dysphagie weiterentwickelt, ohne dass man das irgendwie grundsätzlich antizipiert hätte. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, in der Geriatrie Patienten systematisch auf das Vorliegen von Schluckstörungen zu untersuchen.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht nicht so viel Kontakt mit Schluckstörungen bisher hatten, könnten Sie mal so ein bisschen erzählen, welche typischen Symptome vielleicht im Alltag, auf Station, in der Praxis darauf hinweisen könnten, dass eine Schluckstörung vorliegt?
Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass der erste Schritt, wenn man sich mit Dysphagie beschäftigt, der erste Schritt, den man tun sollte, ist, man muss den Patienten erstmal fragen. Man muss Fragen stellen, die sich mit dem Schlucken beschäftigen. Und das ist nicht etwas, was selbstverständlich ist. Das heißt, man muss fragen, verschlucken Sie sich beim Essen? Verschlucken Sie sich beim Trinken? Ne, das hebt auf die Aspiration ab. Dann muss man fragen, wenn Sie Speisen essen, vor allem trockene, feste Kost, haben Sie denn den Eindruck, dass dann Speisereste im Rachen hängen bleiben? Müssen Sie, wenn Sie feste Kost essen, häufig nachschlucken? Müssen Sie, wenn Sie ein bisschen zum Beispiel Schwarzbrot gegessen haben, immer einen Schluck trinken? Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie zum Essen mehr trinken müssen als früher? Oder brauchen Sie für die Einnahme Ihrer Mahlzeiten eine längere Zeit, als das vielleicht vor 2, 3 Jahren noch der Fall war? Schließlich, wenn die Schluckstörung schon ausgeprägter ist und Patienten, ohne das so richtig wahrzunehmen, durch das Räuspern und Husten beim Essen, einfach auch vermeiden, in Gesellschaft zu essen oder eben nur noch bestimmte Dinge in Gesellschaft zu essen, ist auch die Frage hilfreich, wenn Sie jetzt mit Freunden, Verwandten mal auswärts essen gehen, ins Restaurant gehen, sind Sie da besonders oder schauen Sie da besonders nach der Speiseauswahl, dass Sie bestimmte Speisen schon gar nicht mehr bestellen, weil Sie Sorge haben, beim Essen in Gesellschaft dann Probleme mit Räuspern, Husten zu haben, Dinge, die Sie ja wahrscheinlich dann in Gesellschaft vermeiden. Zu der klinischen Untersuchung, also was kann man klinisch machen, da guckt man eigentlich nach den Symptomen, nach denen man auch fragt, die der Patient einen, aber wenn er gefragt wird, nicht immer von sich aus erzählt. Das heißt, das Einfachste, was man machen kann, ist, man gibt dem Patienten tatsächlich ein Becher Wasser, ein halbvolles Glas Wasser und bittet ihn, Mensch, trink das doch mal, und dann achtet man darauf, muss der Patient husten, braucht der Patient sehr lange, um das Glas zu trinken, nimmt er vielleicht nicht, wie das jetzt ein nicht schluckgestörter Mensch machen würde, 1 bis 2 Schlucke, sondern nimmt er irgendwie 4, 5 Schlucke, setzt das Glas zwischendurch ab, räuspert sich zwischendurch nochmal bewusst. Also Dinge, die man tatsächlich auch mit einer ganz einfachen Screening-Untersuchung beobachten kann. Also das wäre wirklich total sinnvoll in einem Patientenkontakt, Patientenerstkontakt, Patient wird aufgenommen, sowas einfach schon mal zu machen und das ins Aufnahmeprozedere mit aufzunehmen.
Also ich habe das Gefühl, Professor Jivas, dass manchmal dieses Symptom Dysphagie so ein bisschen belächelt wird und unter den Tisch gekehrt wird, so nach dem Motto, wir haben viel schlimmere, wir haben viel andere, ganz andere Probleme. Ist das denn eigentlich schlimm, eine Dysphagie zu haben?
Ja, genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Endstrecke, die Hauptkomplikation der Dysphagie, sowohl die Einschränkung der Schlucksicherheit, also Verschlucken, als auch die Einschränkung der Schluckeffizienz, also ich kriege das, was ich schlucken will, gar nicht mehr ganz runter oder ich brauche extrem lange, um die Speise runterzuschlucken, betrifft. Wenn es um die Aspiration geht, dann ist die Komplikation, die schwerwiegende lebensbedrohliche Komplikation, die Aspirationspneumonie. Wenn es die Schlucksicherheit betrifft, ist die relevante Komplikation die Malnutrition, der Gewichtsverlust. Letztere ist ja besonders relevant, ich habe schon über die Sarkopenie gesprochen, ist besonders relevant, weil dann die Malnutrition, die Sarkopenie und die Sarkopenie dann wie in einem Teufelskreis auch wiederum die Schluckfähigkeit natürlich beeinflusst, ne? Und dann wird das Schlucken schlechter und die Nahrungsaufnahme wird weiter erschwert. Also das ist wirklich ein ganz relevanter Teufelskreis mit ernsten Komplikationen, die man früh diagnostizieren sollte, um früh auch gegenzusteuern. Wichtig ist noch, und das möchte ich auch sagen, dass neben diesen beiden offenkundigen medizinischen Komplikationen eine relevante Schluckstörung, das Essen wird beschwerlicher, das Essen wird einfach mit mehr Störgeräuschen verknüpft, hatte ich gerade schon so ein bisschen angedeutet, der Patient verschluckt sich, hustet, räuspert sich die ganze Zeit, eben auch dazu führt, dass die Menschen, und gibt es gute Studien zu, dass die betroffenen Menschen wirklich das Essen in Gesellschaft vermeiden und so wird eben sozialer Rückzug und Isolation wirklich noch weiter befeuert.
Ja, Sie hatten ja gerade gesagt, dass aus Ihrer Sicht es eigentlich wichtig ist, deshalb auch die geriatrischen Patienten zum Beispiel auf einer geriatrischen Station regelmäßig zu screenen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das heißt, dieser Algorithmus würde daraus bestehen, dass man zunächst einmal den Patienten befragt und schaut, ob es Hinweise dafür gibt, dass eine Schluckstörung vorliegen könnte und dass man dann zum Beispiel so eine klinische Schluckuntersuchung macht mit dem Schluckwasser. Und wenn das auffällig ist, dass man dann weitergeht mit den apparativen Untersuchungen, die Sie genannt haben.
Genau, also ich würde wirklich sagen, man kann sich wirklich also glücklich schätzen, wenn man mit dieser Patientenklientel arbeitet, wenn man diese Patientinnen und Patienten betreut, dass man dann einen leichten Zugang zu einer apparativen Dysphagie-Diagnostik, insbesondere zur FES, hat, um eben genau die Aspekte, die bei älteren Menschen auch häufig gestört sind, die man dann auch nicht immer im Wasserscreening sieht, zum Beispiel die stille Aspiration, die man gerade bei älteren Menschen wirklich relevant häufig findet, dann detektieren kann, um dann eben zu schauen, Mensch, wie kann ich denn dem Patienten, der Patientin das Schlucken ermöglichen, ohne dass ständig Flüssigkeit in den Atemweg gelangt. Häufig sind das dann ja auch verrückterweise Patienten, die wegen einer Aspirationspneumonie gerade im Krankenhaus behandelt werden. Also da würde ich sagen, ein Patient mit einer Aspirationspneumonie oder mit dem Verdacht auf Aspirationspneumonie, dem würde ich, egal was im Wassertest rauskommt, auf jeden Fall zum Beispiel eine endoskopische Schluckuntersuchung machen, weil ich ansonsten mir nicht sicher wäre, dass ich wirklich das mögliche Problem des Patienten wirklich voll erfasst habe.
Ja. Immer wenn wir Diagnostik machen, müssen wir uns ja auch fragen, was hat das für eine Konsequenz, was wir da tun? Und das wird uns Neurologen ja auch manchmal vorgeworfen, dass wir viel Diagnostik machen und am Ende therapeutisch erwächst da nicht so viel draus. Was würden Sie sagen? Inwiefern profitiert der Patient, die Patientin von unseren diagnostischen Anstrengungen im Hinblick auf die Dysphagie?
Genau, das ist wirklich essentiell und man darf, wenn man die Untersuchung macht, nicht eben, bei der bestürzten Feststellung dieser Patient, diese Patientin aspiriert, stehen bleiben, sondern man muss Konsequenzen ziehen und Pläne entwickeln, ne, wie es für den Patienten weitergeht, therapeutische Pläne entwickeln, mit Patienten, mit Angehörigen sprechen. Also, was haben wir für Möglichkeiten? Es gibt tatsächlich viele Basismaßnahmen, die man ergreifen kann. Das, was man am häufigsten hört, ist bei der Aspiration von Flüssigkeit, ich kann ja die Flüssigkeit andicken. Dann läuft die Flüssigkeit nicht so schnell in den Rachen und das Aspirationsrisiko senkt und das kann man sinkt und das kann man natürlich auch in der FES dokumentieren. Tatsächlich ist es so, dass so schön das in der Theorie sich anhört, ich dicke an und der Patient aspiriert nicht mehr, so schlecht funktioniert das in der Praxis. Es gibt wirklich eine Vielzahl von Studien, die zeigen, selbst wenn das formal pathophysiologisch gerechtfertigt ist, möchten das die Patienten einfach nicht. Die möchten nicht das Getränk angedickt trinken, weil es einfach nicht schmeckt und weil es dann auch schwer wird, das muss man auch berücksichtigen, den erforderlichen Flüssigkeitsbedarf dann mit diesem angedickten Getränk noch zu sich zu nehmen. Also das heißt, andicken kann für eine passagiere Zeit und dann auch in der Regel eher niedrigere Andickungsgrade, kann für eine passagiere Zeit, Patient ist akut krank, soll aber zwischendurch ruhig, was ja auch sinnvoll ist, weiter auch Flüssigkeit zu sich nehmen, in Ergänzung zu dem, was intravenös zum Beispiel gegeben wird, kann begrenzt, kann das sinnvoll sein. Als Dauerlösung häufig nicht geeignet, weil wird einfach nicht gemacht. Was habe ich noch für Möglichkeiten? Es gibt einfache Schluckmanöver, die dem Patienten helfen, gerade dem geriatrischen Patienten helfen, sicherer zu schlucken. Das heißt, zum Beispiel das Kinn-zur-Brust-Manöver ist das am häufigsten eingesetzte und wirklich gut funktionierende Schluckmanöver beim Trinken oder auch beim Essen, das Kinn zur Brust zu bewegen, um tatsächlich Verschlucken vor dem eigentlichen Schluckreflex oder das Risiko für Verschlucken vor dem eigentlichen Schluckreflex, das nennt man prädeglutitive Aspiration, zu senken. Dann kann man natürlich auch sagen, naja, das ist ja eine kompensatorische Technik, also ich versuche die Haltung beim Schlucken etwas zu ändern, um das Schlucken sicherer zu machen. Das ist eine Seite, ich kann aber auch mit dem Patienten richtig trainieren und das ist die Domäne der Logopädinnen und Logopäden, ich kann mit dem richtig trainieren, genauso wie ich auch mit dem Patienten ganz ernsthaft Physiotherapie mache, um Muskeln und zum Beispiel Rumpfmuskeln zu trainieren. Ich kann auch die Schluckmuskeln trainieren. Und dafür muss ich eben erkennen, dass es hier ein Problem mit den Schluckmuskeln gibt. Das muss man halt wirklich durch zum Beispiel endoskopische Diagnostik belegt haben. Und dann kann man mit dem Logopäden zusammen festlegen, welche Kräftigungsübungen kommen hier für den Patienten in Betracht, um das Schlucken dann einfach wieder effizienter und sicherer zu machen. Schließlich ist es auch wichtig, dass man sich nicht scheut, bei einem Patienten, bei dem die Dysphagie so lange schon besteht und vielleicht auch so schwergradig ist, dass eine suffiziente orale Ernährung einfach nicht mehr gelingt. Er kriegt die oder sie kriegt die Kalorien und die Proteine, die er braucht, kriegt er einfach nicht mehr zugeführt. Dann auch zu sagen, zumindest Passagier, pass auf, du musst wieder zu Kräften kommen, du musst ordentlich ernährt werden. Nimm die hochkalorische Ernährung, die ja häufig konsistenzadaptiert ist, gut gleitet, besser zu schlucken ist, nimm diese hochkalorische Ernährung zumindest so lange, bis du wieder in Ergänzung zu der Normalkost, bis du wieder richtig oder besser schlucken kannst. Ne? Halte, bau dein Körpergewicht auf, zusammen mit dem Training. Das ist, glaube ich, eine Maßnahme, die gerade im Rahmen zum Beispiel einer geriatrischen Komplexbehandlung sehr, sehr sinnvoll sein kann. Und dann ist immer das Thema PEG bei Patienten, bei denen es nun wirklich ganz, ganz schlecht aus ist das Thema PEG. Und da muss man sagen, kann man keine einfache Antwort drauf geben, weil wir natürlich wissen, dass gerade bei Patienten mit demenziellen Erkrankungen im Endstadium, in dem dann eben neben dem eigentlichen Schluckakt auch Appetit und Aufmerksamkeit und Antrieb nachlassen, da wissen wir halt, dass die PEG häufig kein probates Mittel ist, um die Lebensqualität und die Lebensdauer zu verlängern. Das heißt also, diese Ultima Ratio oder die PEG sollte wirklich etwas sein, was man so als Ultima Ratio bei vorhandenem Patientenwunsch, vielleicht bei anderer Therapieoption, um eine andere, sagen wir mal, ein anderes Störungsbild zu überbrücken, in Erwägung ziehen kann. Und häufig aber tatsächlich eher bei geriatrischen Patienten eher nicht zum Einsatz kommt. Mhm.
Für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht auch Lust haben, sich mit dem Thema FES näher auseinanderzusetzen und vielleicht auch darüber nachdenken, die Methode zu erlernen, wie funktioniert das und wie ist vielleicht auch das Kolloquium, das es von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie gibt?
Genau, also dieses Ausbildungskurriculum, das hatte ich auch eingangs gesagt, das ist ja das Tolle, das ist eben natürlich von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, aber die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie ist da ja als Schirmherr mit beteiligt. Also es ist ein gemeinsames Ausbildungskurriculum. Und das ist ein mehrstufiger, aber durchaus absolvierbarer Ausbildungsprozess. Die Ausbildung beginnt mit einem sogenannten FES-Basiskurs. Es ist ein dreitägiger, hochintensiver Kurs, der theoretische und praktische Inhalte vermittelt. Termine für die FIES-Basiskurse, die inzwischen nahezu jedes Wochenende außer in den Ferien oder Feiertagen in ganz Deutschland angeboten werden, aber auch im Umland, im deutschsprachigen Umland angeboten werden, findet man auf der Homepage der DGN. Und an den Besuch des FIES-Basiskurses schließt sich dann die Hands-on-Ausbildung an, die eben vorsieht, dass man eine bestimmte Anzahl an FIES unter direkter Supervision durch einen FIES-Experten, durch einen FIES-Ausbilder und dann eine weitere Anzahl von FIES unter indirekter Supervision durch so eine Expertin oder Experten absolviert, um dann noch am Ende tatsächlich eine Prüfung, ohne Prüfung geht's nicht, auch eine praktische Prüfung macht. Ich bin wirklich sehr stolz, diese Ausbildungsinitiative gibt es seit 2014 und wir haben inzwischen, glaube ich, 1500 Zertifikate an Ärztinnen und Ärzte, Logopädinnen und Logopäden vergeben und das zeigt, und die Zahlen, die Absolventenzahlen steigen im Moment jedes Jahr noch an, das zeigt, dass das wirklich etwas ist, was ja einfach angenommen wird von den klinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen.
Am Schluss, Professor Jivas, würde ich gerne noch mal kurz zusammenfassen. Wir haben heute festgehalten, dass Schluckstörungen ein relevantes Störungsbild bei geriatrischen Patienten sind und dass es wichtig ist, bei geriatrischen Patienten letztlich auch eine strukturierte Screening auf Dysphagien durchzuführen. Beim Hinweis, beim anamnestischen und klinischen Hinweis auf eine Schluckstörung sollten weitere apparative Untersuchungen durchgeführt werden. Unter anderem bietet sich da die FES an. Das ist diese flexible endoskopische Untersuchung des Schluckaktes. Und das Ganze hat für den Patienten, für die Patientin wesentliche Auswirkungen. Man kann therapeutisch gegenwirken bei Schluckstörungen. Man kann die Kostform anpassen. Man kann sozusagen Physiotherapie für die Zunge machen und für die Muskulatur des Schluckaktes. Und insofern ist das was man regelmäßig eben im geriatrischen Setting wissen und können sollte. Ich hoffe, ich habe alles so gesagt, wie Sie das so wunderbar ausgeführt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Und ich hoffe, dass viele diesen Podcast hören und vielleicht ihren klinischen Blick im Hinblick auf Schluckstörungen dann jetzt auch schärfen werden.
Lieber Herr Grun, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Die Freude war ganz auf meiner Seite.
Ja, vielen, vielen Dank, Herr Jivas.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.